Bewegung ist die sinnvollste Möglichkeit, nicht nur um irgendwie Kalorien zu verbrennen, sondern Entzündung zu regulieren, peripher in der Low-Grade Inflammation, aber insbesondere im Kontext der Neuroinflammation.
Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Willkommen im Paracelsus Lab. Wir wollen diese Episode für einen Mechanismus nutzen, der in der modernen Medizin immer mehr Bedeutung bekommt, weil er viele klinische Bilder miteinander verbindet. Das Thema heute ist Neuroinflammation, also Entzündungsprozesse im zentralen Nervensystem. Warum ist das relevant? Dazu mal ein kurzer Blick auf die Zahlen und Fakten. In Deutschland leben aktuell etwa 1,8 Millionen Menschen mit Demenz. Der größte Teil davon ist die Alzheimer-Demenz. Parkinson betrifft über 400.000 Menschen und Multiple Sklerose betrifft über 300.000 Menschen. Diese Erkrankungen sind in ihrer Ursache und ihrem Verlauf sehr unterschiedlich, aber sie teilen einen biologischen Kern, eine chronisch aktivierte Immunantwort im zentralen Nervensystem, genannt Neuroinflammation. Und was hier für die Praxis entscheidend ist, Neuroinflammation ist häufig kein Spätphänomen, was irgendwann im Laufe dieser neurodegenerativen Erkrankung auftritt, sondern kann sehr früh beginnen, lange bevor eine Diagnose wie Alzheimer oder Parkinson gestellt wird. Viele Patientinnen und Patienten zeigen vorher bereits Symptome wie anhaltende Erschöpfung, die nicht mit dem besseren Schlaf verschwindet, der Hirnnebel, Brain Fog, also auch verlangsamtes Denken oder Konzentrationsprobleme, erhöhte Reizbarkeit, Geräusch- und Lichtempfindlichkeit, weniger Motivation und Belastbarkeit. Das Ziel dieser Episode ist also zu klären, was ist Neuroinflammation, welche Symptome sind typisch, warum Entzündung im Gehirn durchaus auch positive Effekte hat und was das Problem bei chronischer Entzündung ist, was man sinnvollerweise testen kann und was vielleicht doch besondere Testmethoden darstellt und welche therapeutischen Hebel es gibt und hier ein besonderer Lebensstilbereich quasi wirklich passend in die Naturheilkunde rein, was auf jeden Fall sinnvoll ist. Aber lasst uns dafür erst einmal reinstarten und beginnen mit der Frage, was ist Neuroinflammation? Wie bereits erwähnt, bedeutet Neuroinflammation, im zentralen Nervensystem, also Gehirn und Rückenmark, läuft eine Immunreaktion ab. Das ist erstmal ganz grundsätzlich. Und diese Immunreaktion im Gehirn wird gesteuert durch unterschiedliche Zelltypen. Die wollen wir an der Stelle einmal erwähnen. Dazu zählen zum einen die sogenannten Mikroglia. Das sind quasi die Immunzellen des Gehirns und vergleichbar mit einem lokalen Sicherheitsdienst. Und es gibt die Astrozyten. Das sind Gliazellen, die nicht nur Stützzellen sind, wie sie häufig beschrieben werden, sondern aktiv den Stoffwechsel, Synapsen und die Blut-Hirn-Schranke regulieren. Bei der Aktivierung, und wir schauen gleich noch auf die Auslöser, setzen diese Zellen dann, also die Mikroglia und die Astrozyten, entzündliche Botenstoffe frei, sogenannte Zytokine. Und diese Zytokine sind genauso wie sonst auch bei Entzündungen im Körper Signalmoleküle für das Immunsystem. Wir haben da so verschiedene Zytokine, die es gibt, aber insbesondere Interleukin 1-Beta, Interleukin 6 und Tumornekrose Faktor Alpha, also TNF-Alpha, sind hier zu benennen. Und diese Signale verändern nicht nur Entzündungsmarker, sie verändern die Funktion der Synapsen, die Netzwerkaktivität, Stressregulation und kognitive Leistung. Grundsätzlich gilt, Neuroinflammation ist sehr dynamisch. Es gibt die akute Neuroinflammation und die ist insofern interessant, weil sie sicherlich bei vielen von uns regelmäßiger auch stattfindet. Aber akut bedeutet eine akute Entzündungsreaktion und am Ende eine Wundheilung und eine adaptive Anpassung, also vielleicht auch eine Verbesserung der Strukturen. Das ist in der Akutphase. Doch wenn es chronisch wird, dann ist es durchaus krankmachend und wie schon erwähnt, ist dann dieser Mechanismus der Neuroinflammation Grundlage dafür, dass auch neurodegenerative Erkrankungen entstehen oder viele der Symptome von Patienten in der Praxis, die täglich zu tun haben mit Konzentrationsproblemen, Stimmungsveränderungen und vielen mehr. Aber Lasst uns erstmal diese Symptome etwas einordnen. Neuroinflammation zeigt sich in der Praxis oft nicht als klassisches Entzündungsgeschehen oder, naja, Entzündungsschmerzen, die durchaus mit auftreten können, sondern es handelt sich hier logischerweise um funktionelle Symptome. Ich habe versucht, die mal in vier unterschiedliche Bereiche zu clustern. Einmal der Bereich Kognition. Dazu zählen der eben schon erwähnte Hirnnebel, also Brain Fog, Konzentrationsprobleme, teilweise auch Wortfindungsstörungen. Cluster Nummer zwei wäre das Thema Energie und Belastbarkeit. Erschöpfungsthemen, sich also nicht nur müde zu fühlen, weil vielleicht zu wenig Schlaf vorhanden ist, sondern wirklich leer zu fühlen. Reduzierte körperliche, aber vor allen Dingen auch mentale Belastbarkeit. Cluster 3 wäre eher auf Ebene Stimmung und Verhalten einzuordnen, also erhöhte Reizbarkeit beispielsweise, weniger Freude, weniger Antrieb und sozialer Rückzug. Und Cluster Nummer 4 wäre eher auf Ebene Schlaf- und Stresssystem. Das heißt, hier findet vielleicht Schlaf statt, aber er ist nicht erholsam. Weder REM-Schlaf noch Tiefschlaf funktioniert gut. Einschlafen könnte ein Problem sein. Und natürlich bezogen auf das Stresssystem auch eine erhöhte Stressaktivität oder weniger Stresstoleranz. Und diese Muster, diese Cluster werden in der Neurobiologie auch gerne als Sickness Behavior beschrieben, also eine Art biologisches Programm, das entsteht, sobald Entzündung ausgelöst wird. Und hier vielleicht der interessante Punkt. Wir kennen Sickness Behavior auch bei Entzündungssituationen in anderen Bereichen, ob nun an Schleimhäuten bei einem Infekt oder einer Erkältung oder auch bestimmten Verletzungen, dass wir eher auf Rückzug sind, weniger Antrieb haben. Und die Auswirkung ist klar, die Entzündung, die lokal in einer Region beginnt, wirkt sich auch aus auf unsere Blut-Hirn-Schranke und damit auf unsere Mikroglia und Astrozyten. Und die Entzündung geht quasi über in das zentrale Nervensystem. Jetzt lasst uns in der Logik einmal darauf schauen, warum Entzündung und auch Entzündung im Gehirn grundsätzlich nicht als Fehler zu verstehen ist. Denn wie wir hier schon häufiger besprochen haben, ist Entzündung erstmal ein Teil der Aktivität unseres Immunsystems. Und Entzündung ist nicht per se schlecht, sondern ganz im Gegenteil, eine akut ablaufende Entzündung ist hilfreich, um beispielsweise ein Pathogen zu beseitigen, die Situation zu klären, natürlich auf Kosten von Gewebe, was so in der Umgebung ist. Also es geht auch einiges kaputt und Entzündungssymptome kennen wir dann viele mit Hitze, Rötung, Schwellung, Schmerz und Funktionseinschränkung. Und am Ende der Entzündung kommt dann die Wundheilung und das Gewebe wird eigentlich wieder aufgebaut. Wenn also ein Organismus eine Infektion hat oder verletzt ist, dann ist es sinnvoll, dass das Gehirn das Verhalten anpasst. Die Entzündung im lokalen Bereich eines bestimmten Gewebes wirkt sich also auch auf das Gehirn aus und weniger Aktivität, mehr Ruhe, weniger Risiko und der Fokus auf Regeneration macht hier durchaus Sinn. Und die Entzündung auch im Gehirn kann durchaus Sinn machen und es gibt verschiedene Treiber, die das mit begünstigen können. Am Ende ist es kurzzeitig und dann adaptiv. Und der Mismatch entsteht eigentlich wieder einmal in unserer modernen Welt, weil ja die Situation sich vielleicht anders darstellt. Wir haben dann nicht eine primäre akute Entzündungssituation, die dann auch abklingen wird, sondern häufig, und wir haben eine eigene Episode hier schon zu gemacht, eine anhaltende, niedriggradige Entzündungssituation. Wir sprechen hier von der sogenannten Low-Grade Inflammation, die nicht primär im Gehirn oder im zentralen Nervensystem beginnen muss, sondern in anderen Bereichen. Und diese niedriggradige Entzündung sorgt letztendlich auch, dass es Auswirkungen auf unser zentrales Nervensystem und auf das Thema der Neuroinflammation nehmen kann. Die Low-Grade Inflammation, nur um das nochmal festzuhalten, entsteht typischerweise durch andere Prozesse in unserem Stoffwechsel. Typischerweise haben wir hier die metabolische Dysregulation, also Themen wie Insulinresistenz spielen hier eine Rolle oder hohe Fettmengen im Bauch- oder Leberbereich, viszerales Fett, weil hier mehr Entzündungsbotenstoffe produziert werden. Natürlich auch unser alltägliches Verhalten in Tag- und Nachtrhythmus, also Schlafmangel, chronischer psychosozialer Stress, chronische Infekte oder Entzündungsherde an anderen Stellen, die nicht abheilen. Und wiederholte, starke Trainingsbelastung. Und das geht raus an alle Sportlerinnen und Sportler, die viel trainieren, aber zu wenig Fokus auf Regeneration legen. Und all diesen Mechanismen, die mit Low-Grade-Inflammation, niedriggradiger Entzündung in Verbindung stehen, basieren auf einem anderen Modell, der diese Zusammenhänge beschreibt, nämlich Endotoxine, die in unsere Blutbahn gelangen können, also Bestandteile von Mikroben, die auf unseren Oberflächen leben und Barrieren, wie beispielsweise der Darm, durchlässiger wird. Und die aktivieren unser Immunsystem. Es gibt systemische Entzündungssignale und das Ganze wirkt sich dann auch auf das zentrale Nervensystem aus. Das Gehirn interpretiert dann quasi diese Signale auch als Gefahr und schaltet auf einen chronisch entzündlichen Prozess und eine Art Schutzprogramm um. So, natürlich gibt es für die Neuroinflammation verschiedene Trigger und Auslöser oder häufig auch eine Kombination. Die systemische Entzündung oder Low-Grade-Inflammation, gerade in Verbindung mit neurodegenerativen Erkrankungen, ist einer der zentralen Punkte. Wie gerade schon beschrieben, bezieht sich das hier als Auslöser eher auf metabolische, also stoffwechselbezogene oder stressbedingte Entzündungssignale, die ausgelöst werden. Es gibt aber für die Entstehung von Neuroinflammation auch andere Möglichkeiten, wie beispielsweise Infektion oder postinfektiöse Zustände, gerade nach Virusinfektionen beispielsweise. Auch ohne direkte Gehirninfektion ist das Ganze möglich, aber wir sehen eine Immunantwort im zentralen Nervensystem. Was ebenfalls ein Trigger für Neuroinflammation sein kann oder quasi ein Auslöser, sind Traumata, also Schädelhirntraumata oder Schlaganfälle. Nach der primären Schädigung folgt häufig eine sekundäre Entzündungskaskade, die die Funktion und die Regeneration beeinflusst. Im Idealfall wird es irgendwann beendet, aber auch hier besteht die Möglichkeit der chronischen Neuroinflammation. Im Rahmen der neurodegenerativen Prozesse, gerade wenn wir nochmal auf Alzheimer schauen, ist es so ein Brandbeschleuniger, wenn vielleicht auch schon Proteinaggregate gebildet werden. Wir sprechen ja bei Alzheimer häufig auch über Amyloid-Plaques, die gebildet werden oder bestimmte Tau-Proteine. Und diese Strukturen sind wiederum eine Art Gefahrensignal und die können erneut die Mikroglia aktivieren. Also vielleicht bestand im Vorfeld auch schon Neuroinflammation. Es gab Probleme in der Funktionsweise, Bildung von Proteinaggregaten und dann haben wir einen weiteren Beschleuniger. Dass Neuroinflammation besteht, dafür gibt es einen anderen quasi Risikofaktor oder eine Ursache und das ist das Alter an sich und vor allen Dingen das Alter des Immunsystems oder wenn das Immunsystem älter wird und die zunehmende Immunfunktion sich verändert, das heißt die Grundaktivität der Immunzellen schon eher in entzündliche Programme umgeschaltet werden. Das kann durchaus auch die Blut-Hirn-Schranke Barrierefunktion fragiler machen und für mehr Entzündung sorgen. Ein weiterer Treiber oder Trigger können natürlich auch andere autoimmune Prozesse sein. MS, also Multiple Sklerose, ist hier das klassische Beispiel, bei dem Entzündungen und Immunzellrekrutierung im zentralen Nervensystem zentral sind. Und all diesen Punkten gemeinsam haben wir dann einen weiteren Brandbeschleuniger quasi mit dabei. Quasi ein spezifisches Inflammasom, das gebildet wird. Also intrazelluläre Eiweiße, die die Gefahrensignale verarbeiten. Und dieser Beschleuniger sorgt letztendlich dafür, dass es einen entzündlichen Gewebstod oder Zelltod geben würde. Und das wiederum hat zur Folge, dass durch dieses veränderte Inflammasom es zu chronischen Aktivität und zur Neuroinflammation im Selbsterhalt kommen wird. So, jetzt wo wir geklärt haben, was Neuroinflammation ist, wodurch es ausgelöst werden kann und welche möglichen Trigger entstehen, will man natürlich vielleicht wissen, okay, kann ich das testen? Das wäre so eine typische Frage. Und da müssen wir es ehrlicherweise etwas pragmatisch betrachten, jetzt gerade auch an Ärztinnen und Ärzte, die uns zuhören, Therapeutinnen und Therapeuten. Viele wissen das natürlich auch schon, dass es nicht den einfachen Test für das Thema der Neuroinflammation gibt. Im Alltag ist die Testung der Neuroinflammation eher schwer direkt zu beweisen. Es ist eher ein Mechanismus, der zwischengeschaltet ist und auch hier Entzündung nicht nur lokal abläuft, sondern sich eben auch auf das zentrale Nervensystem mit auswirkt. Es gibt in der Forschung und auch Ideen und Möglichkeiten der Spezialdiagnostik, um bestimmte Marker festzustellen. Also zum Beispiel Marker für die Glia-Aktivität wäre etwas, was man sich genauer anschauen könnte. Oder verschiedene Zytokine, also Botenstoffe des Immunsystems oder Chemokine, die natürlich auch mit dazugehören, oder auch bildgebende Verfahren rund um PET-Scans beispielsweise, die auch hier wieder die Glia-Aktivierung mit darstellen könnten. Aber sind wir mal ehrlich, das ist nicht das, was die klassische Routine ist. Und zur Überführung, dass das eine Rolle spielt oder das Vorhandensein von Neuroinformationen eine wichtige Rolle spielen könnte, macht es eher Sinn, die möglichen Auslöser oder Treiber zu erfassen, die mit Neuroinflammation mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in Verbindung stehen. Das heißt, wir schauen auch im Rahmen unserer Basisdiagnostik, ob nun über Blutwerte, auf Entzündungsmarker, über das Blutbild, über Eisenspeicher beispielsweise oder Stoffwechselparameter wie Glucose, Insulin, den Homer-Index beispielsweise, Lipidprofile wie Cholesterin, Triglyceride, HDL, LDL, was da natürlich mit dazu gehört, Leberwerte oder auch Schilddrüsenfunktion. Und anhand der Basisdiagnostik bekommt man ein Bild über die metabolischen Zustände und vielleicht auch die entzündliche Last. Vielleicht bestätigt sich hier auch die niedriggradige Entzündung. Und im nächsten Umkehrschluss ließe sich gepaart mit den Symptomen, was Patienten vielleicht auch schon bereits beschreiben, eine passende Verbindung zur Neuroinflammation finden und damit einen wichtigen Hebel oder auch Ansatzpunkt. Denn jetzt ist auch die Frage, wenn wir es also nicht genau testen können, wir wissen, dass Entzündung hier auch der entscheidende Punkt ist, wir können es indirekt herausfinden, dass die Neuroinflammation besteht, dann sollten wir auf therapeutische Möglichkeiten schauen, die jetzt auch hilfreich sein können. Und der erste Gedankengang ist natürlich immer, wenn man Entzündung hört, naja gut, dann nehme ich etwas, was Entzündung hemmen kann. Bei neurodegenerativen Erkrankungen, wo also auch die Entzündung und die chronische Entzündung und die Neuroinflammation eine entscheidende Rolle spielt, funktionieren aber entzündungshemmende Medikamente, wie wir sie kennen, nicht steroidale Antirheumatika, nicht wirklich gut. Und der Hintergrund ist hier natürlich auch, dass die Zielstruktur, also das, was hinter der Barriere liegt im Gehirn, gar nicht richtig targetieren können, also das gar nicht richtig hinkommen kann. Und es ist keine akute Entzündung, es ist ein chronisch entzündlicher Prozess. Und dementsprechend sollten wir auch hier, ähnlich wie in der Diagnostik auch, wenn wir also erkennen, dass es niedriggradige Entzündungszustände gibt, eher die Treiber reduzieren, die für niedriggradige Entzündung und dann Neuroinflammation sorgen können. Das heißt, wenn wir feststellen, dass es stoffwechselbedingte Entzündungszustände gibt, wie erhöhtes viszerales Fett oder Leberverfettung beispielsweise, hoher Alkoholkonsum, Probleme im Schlafen oder in der Tag-Nacht-Rhythmik, andere chronische Entzündungsherde, beispielsweise auch gerne im Mundraum mit Parodontitis oder abgestorbenen Strukturen an Zähnen, dann sollten wir eher diese Treiber versuchen zu identifizieren und hier versuchen zu intervenieren. Und ein ganz besonderes Tool, könnte man sagen, oder naja, ich würde sagen, das beste Medikament, was man grundsätzlich bei Neuroinflammation mit einsetzen kann, und quasi der wichtigste nicht pharmakologische Hebel ist, aber man beschreibt es auch gerne als die Polypille, ist hier an dieser Stelle definitiv Bewegung. Und Bewegung ist nicht nur nice to have, also ja, wir wissen, dass Bewegung gesund ist, aber warum ist Bewegung so entscheidend, wenn wir über das Thema Neuroinflammation sprechen? Bewegung ist also nicht nur Muskelaktivität, dass ich etwas von A nach B bewege, ob nun einen Schritt mache oder ein Gewicht hebe, sondern es ist ein enormer biologischer Stimulus. Und das ist mehr und mehr etwas, was man in der Forschung herausgefunden hat. Wenn wir uns bewegen, dann produzieren unsere Muskelzellen eine Vielzahl, hunderte unterschiedliche Myokine. Und wir haben eben schon über Zytokine gesprochen, also Botenstoffe des Immunsystems. Und aktive Muskulatur produziert eben Botenstoffe der Muskulatur. Und das ist ein enormer biologischer Stimulus, der Immunprogramme beeinflussen kann. Wir haben schon häufiger gehört, dass Bewegung Entzündung reduzieren kann. Und es gibt einen ganz klar nachgewiesenen Effekt von regelmäßigem Training und Bewegung auf die Reduktion von Entzündung. Und es funktioniert eben nicht nur dadurch, dass mehr Muskulatur hilfreich sein würde für den Stoffwechsel an sich oder für Grundumsatz oder ähnliches. Nein, die direkte Produktion von Myokinen, also Botenstoffen aus der Muskulatur, hemmen Botenstoffe des Immunsystems. Und wenn wir in einem chronisch aktiven Immunzustand sind, als Low-Grade-Inflammation oder im zentralen Nervensystem als Neuroinflammation, dann haben wir hier einen hervorragenden Hebel. Und gleichzeitig sorgt Sport oder die Bewegung oder die Aktivität der Muskulatur auch dafür, dass Botenstoffe produziert werden, die dem Gehirn Neuroplastizität, also die Möglichkeit geben, sich neu auszubilden, neue Synapsen zu bilden, neue Neuronen zu bilden. Und das Ganze passiert konkret bei regelmäßiger Bewegung. Das heißt, es ist relativ klar mit Blick auf alle neurodegenerativen Erkrankungen oder immer dann, wenn wir eine Situation haben, die uns Hinweise gibt für Neuroinflammation, also Entzündung im Gehirn, hier gezielt mit Bewegung anzusetzen, um proinflammatorische Signale zu senken, die Mikroglia zu modulieren und, das ist das andere, neuroprotektive und aufbauende Programme zu fördern. All das geht durch Bewegung. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, was soll ich dann an Bewegung machen? Welcher Sport ist am besten dafür geeignet? Ein konkretes Bewegungsprotokoll bei neuroinflammatorischer Symptomatik ist folgendes. Regelmäßige und dann moderate Belastung und nicht unbedingt High Intensity, also hohe Intensitäten im Training. Wenngleich das auch viele positive Aspekte haben kann, für die, die jetzt sagen, ja, nee, das ist doch eigentlich auch total gut. Natürlich ist jede Form der Bewegung gut, aber wenn die Situation besteht, wie eben beschrieben, diese Symptomcluster bestehen, dann fehlt es vielleicht auch an Antrieb. Von daher steht auf der 1 Ausdauertraining und zwar im moderaten Belastungsbereich. Wir sprechen hier von Zone 2. Das heißt, um es ganz simpel zu machen, ich mache eine Ausdauereinheit, ob nun Radfahren, schnelles Gehen, Joggen, Rudern, was auch immer möglich ist, bei einer Intensität, bei der ich noch gut sprechen kann, aber nicht mehr singen kann. Das wäre so die pragmatische Umsetzung. Im Pulsbereich könnte man eher ansetzen zwischen 60, bei teilweise bis 80%, wo das ganz gut funktionieren würde. Und sinnvoll ist hier praktisch in der Umsetzung 4 bis 5 Mal pro Woche, 25 bis 40 Minuten. Zügiges Gehen, Radfahren, Crosstrainer wäre auch noch eine Möglichkeit. Die Intensität ist moderat. Das Ganze ist stabil und eben nicht auf maximale Belastung ausgelegt. Wenn ich aber für das Ausdauertraining nicht so viel übrig habe, dann steht auf der 2 das Krafttraining. Und hier gilt auch niedrig bis moderat, 2-mal die Woche Ganzkörpertraining. Man kann hier die typischen Grundübungen gut durchführen, ob nun Kniebeuge und Kreuzheben und Bankdrücken oder auch geführt an Geräten. 2 bis 3 Sätze kann man durchführen, aber nicht bis zum kompletten Muskelversagen. Denn wenn wir die Intensität zu hoch schrauben, kann es in der Phase, wo die Neuroinflammation weiterhin anhält, zu belastend sein und kann am Ende für eine Art Crash oder eine erhöhte Ermüdbarkeit sorgen. Und das ist wiederum für viele kontraproduktiv, gerade zu Beginn. Aber Bewegung ist die sinnvollste Möglichkeit, nicht nur um irgendwie Kalorien zu verbrennen, sondern Entzündung zu regulieren, peripher in der Low-Grade-Inflammation, aber insbesondere im Kontext der Neuroinflammation. Natürlich gibt es darüber hinaus, das sollten wir an der Stelle erwähnen, die Möglichkeit oder die Idee, weitere spezifische Medikamente bei Neuroinflammation einzusetzen. Und viele von euch, die im Rahmen von neurodegenerativen Erkrankungen versuchen, genauer zu verstehen, wie die Medikamente wirken können, dann ist ein wichtiges Thema eben diese Entzündungsregulation, also die gezielte Modulation der Entzündung. Und ich habe eben das sogenannte Inflammasom angesprochen, was typischerweise entsteht, je nach Ursache oder Trigger, wenn Neuroinflammation entsteht, um hier eine gezielte Strategie zu haben, um die Entzündung nicht in diesen chronischen Modus zu überführen. Und hier braucht man natürlich gezielte Medikamentenforschung, pharmakologische Forschung, die auch dafür sorgt, dass es den Drug Delivery gibt, also die Medikamente dann auch wirklich im Gehirn ankommen. Das ist aktuell nicht Standardtherapie. Und dennoch zeigt sich relativ klar, wir können Neuroinflammation und die darauf folgenden neurodegenerativen Erkrankungen in jedem Zustand bei jedem Patienten mit beeinflussen. Wir können Treiber für Entzündung versuchen zu reduzieren und hier wirklich naturheilkundliche Verfahren mit anwenden, begleitend zu auch noch weiteren Therapieansätzen, die es logischerweise dabei gibt. Aber wenn wir es schaffen, die chronische Entzündung peripher und im zentralen Nervensystem, also die Neuroinflammation in den Griff zu bekommen, haben wir eine gute Voraussetzung, dass das Gehirn wieder normal funktionieren kann, sich regenerieren kann, Schutzstoffe produzieren kann und nicht in eine Fehlfunktion gerät. Nicht nur, dass Symptome entstehen, die viele heute im Alltag schon kennen, vor allen Dingen dann auch perspektivisch weniger neurodegenerative Erkrankungen entstehen. Neuroinflammation ist ein dynamischer Prozess im zentralen Nervensystem. Akut durchaus ein schützender Faktor. Es gibt Phasen, wo eine akute Entzündung durchaus sinnvoll ist, die dann aber auch wieder abklingt. Chronisch schaltet das System gerade im zentralen Nervensystem um und dann wird es schädlich und es kommt zu Veränderungen im Hirngewebe und zur Entstehung verschiedener Erkrankungen. Neuroinflammation verbindet drei Ebenen, die wir im Alltag häufig getrennt betrachtet. Neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson und Multiple Sklerose und frühe, vielleicht auch weiche Symptome wie Erschöpfung, Hirnnebel und Antriebslosigkeit. Und die dritte Ebene, systemische Treiber wie niedriggradige Entzündung und die metabolische Belastung, also die Veränderung in unserem Stoffwechsel, die letztendlich auch die Neuroinflammation mit antreiben können. Damit haben wir mit Neuroinflammation einen wissenschaftlich plausiblen Mechanismus, der erklärt, warum Symptome entstehen und warum Interventionen wie Schlafstabilisierung, metabolische Kontrolle und vor allen Dingen regelmäßige moderate Bewegung klinisch so wirksam sein können. Das war unser Deep Dive zur Neuroinflammation. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, vielleicht auch geholfen hat, du es interessant findest, dann teil das doch gerne mit Kolleginnen und Kollegen, mit Menschen, die das auch interessieren könnte, diesen Mechanismus näher zu verstehen. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Episode mit einem spannenden Gast und natürlich auch auf den nächsten Deep Dive. Bis dahin, alles Gute.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf Paracelsus.